Hallo zusammen, hier ist der Florian Ratz, aber das ist nicht die nächste Folge von der dritten Halbzeit. Das ist ausnahmsweise eine Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast von Tamedia und der Redaktion «Tagesanzeiger». Und zwar, weil der Philipp Loser dort auf die Idee gekommen ist, er könnte unser Gründungsmitglied Thomas Schifferle über die 7 schönsten Matches schwätzen, die er in seiner langen, langen Journalistenkarriere hat dürfen erleben. Vielleicht habe ich einige Varianten schon gehört, weil ich mit Thomas auch umeinander reise und man sich ja dann die grössten Heldentaten und die tollsten Matches durchaus mal erzählt. Es ist auf jeden Fall sicher hörenswert und wir hören uns dann am Montag wieder mit der regulären Ausgabe von der dritten Halbzeit. Bis dann. Ciao zusammen.
Heute bei «Apropos» das Spiel von seinem Leben. Der Thomas Schifferle hat über 40 Jahre über Fußball geschrieben. Er war ein grosses Spiel, an skandalösen und auch an ein paar langweilige. Kürzlich ist der langjährige Fußballreporter vom Dagi, der auch regelmässig beim Fußballpodcast «Dritte Halbzeit» dabei ist, pensioniert worden. Als er angefangen hat, über Fußball zu schreiben, hatte Schüttler unironische Schnäuze und viel zu kurze Hosen. Der Thomas Schiffer hat all die grossen Entwicklungen miterlebt. Der Abschied vom Libero, der falsche Neuner, die Überkommerzialisierung, auch die schlechten Sachen, die Fußball mit sich bringt. Und heute ist er bei uns und erzählt davon. Besser gesagt, er hat uns seine 7 wichtigsten Spiele mitgebracht. Das ist «Apropos», der tägliche Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Thomas.
Grüß dich Philipp. Danke vielmals für die mutige Einladung.
Mal schauen, ob es mutig war. Wir fangen ganz früh an, Thomas. Das erste Spiel, das du uns mitgebracht hast, ist ein Freundschaftsspiel aus dem Jahr 1987.
Good evening to you from a major international footballing occasion. Argentina, the world champions, entertaining West Germany, beaten finalists in Mexico City 18 months ago.
Wer spielt gegen wer, wo?
Das war ein Spiel, ein Freundschaftsspiel in Argentinien gegen Deutschland in Buenos Aires. Und ich war mit meiner Frau dort in der Ferien. Und hat es klar, den Match muss ich sehen. Ich muss den Diego Armando Maradona sehen. Der Match war langweilig, völlig geschichtslos. Und da bin ich nach dem Match, ich habe mich dort als Journalist akkreditiert, bin ich nach dem Match noch ein bisschen rumgestolpert. Und in irgendeinem Moment lande ich in der Kabine von der Argentinier.
Also ein bisschen rumgestolpert und dann landet man einfach so in der Kabine?
Ja, wir haben einfach rumgeschaut, was da so ist. Wir waren auf dem Platz nach dem Match, dann neben dem Carlos Biardo gestanden, wo der Trainer war dazumal. Man hat mich offenbar noch live im Fernsehen gesehen. Und dann bin ich ein bisschen rumgelaufen dort und habe alles ein bisschen angeschaut. Ich habe das Stadion ein bisschen anschauen und deine Räume. Ja, und dann lande ich am Schluss in der Kabine von der Argentinien. Und dazumal war es natürlich noch anders gewesen. Sind die Kabinen ja zum Teil offen gewesen. Da sind noch 3 Menschen dort drin gewesen. 2 Journalisten und einer steht auf dem Bänkchen. Das war also alles anderes luxuriös. Einer steht auf dem Bänkchen, wie wir das früher gekannt haben, von der Schule, von den Umkleidekabinen, und hat sich oben festgehalten am Kleiderhaken. Ein weisses Badtüchli um die Hüfte herumgeschlungen. Diego Armando Maradona. Und ich stehe dort wirklich, also das, ja, das kann ich gut zugeben, nachträglich, wie ein kleiner Bub. Aber keiner hat mich gefragt, wer bist jetzt du, was machst du da? Die haben da weiterballiert. Und das ist bis heute der Moment, wo ich bedauere, dass ich nicht Spanisch kann. Weil ich habe wirklich ja, keinen Ton verstanden, den die dort geredet haben. Aber einfach der Anblick, die Szenerie, ja, unvergessen. Darum ist das für mich ein Match, der bis heute bleibt, weil der Maradona für mich einfach der absolut genialste Fußballer war, den ich je erlebt habe.
Du hast nicht einen Satz zu ihm sagen können?
Ich hätte natürlich können, wenn ich Spanisch hätte können. Hätte ich natürlich können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber ohne Spanisch wird es schwierig.
Das Spiel war ein Testspiel vom alten Weltmeister gegen einen neuen. Also Deutschland
gegen den kommenden, ja.
Genau. Ist 1990 Weltmeister geworden. Das ist auch eine sehr politisch aufgeladene Zeit gewesen, auch gerade dort, wo Argentinien Weltmeister geworden ist. Hat das dich damals auch interessiert als Fußballreporter? Oder ist das, haben wir das ein bisschen ausblenden
müssen? Damals, weil es eine Ferienreise war und der Falklandkrieg, ganz ehrlich gesagt, hat mich damals journalistisch nicht gross interessiert. Das war dann erst viel später gewesen. Zu diesem Zeitpunkt nein.
Wenn man sich jetzt ein bisschen grundsätzlich fragt, wie du das während deiner Karriere gemacht hast, Politik und Sport, hast du das versucht zu trennen? Muss man das trennen? Wie schwierig ist das?
Man sagt immer, es hat nichts miteinander zu tun. Natürlich hat es miteinander zu tun. Der Sport wird verpolitisiert, der Fußball wird verpolitisiert. Man muss nur all die letzten Orte anschauen, wo Weltmeisterschaften waren. Oder du nimmst die Weltmeisterschaft 1978, die in Argentinien war, wo die Militärjunta an der Macht war. Du kannst in den 30er Jahren retourgehen, wo Faschisten von Italien eine Weltmeisterschaft hatten. Wir müssen über die Olympischen Spiele 1936 in Berlin reden, wo die Nazis an der Macht schon waren. Also Sport wird immer missbraucht als Vehikel von irgendwelchen Diktaturen. Es lässt sich nicht trennen. Und wer das Gefühl hat, das können wir trennen, der ist naiv.
Hast du Maradona später noch mal getroffen?
Also ich habe ihn später noch gesehen spielen, aber treffen ist also ein grosses Wort. Also ich habe ihn in Neapel gesehen shooten, wo es Meister geworden sind. Eine unfassbare Stimmung. Ich habe ihn gesehen dann im 1990 im WM-Final gegen Deutschland. Einem von der langweiligsten WM-Finale aller Zeiten. Und ich behaupte das einfach, wenn der Maradona nicht die Drogenkrankheit gehabt hätte, die er gehabt hat, also einfach nicht in den Drogensumpf geraten wäre in Neapel, dann wäre Argentinien nicht nur 1986 Weltmeister geworden, sondern 1990 und 1994 auch. Weil er ist es so gut gewesen, der hätte das alles allein entschieden. Das ist jetzt einfach mal meine mutige Behauptung. Das bleibt dabei.
Was hat ihn so viel besser gemacht als die anderen?
Ich kann nur allen raten, mal einen Film zu schauen von Asif Kapadia. Der hat unter anderem auch eine grossartige Dokumentation über Amy Winehouse gemacht. Es ist über die 7,5 Jahre von Maradona in Neapel.
Era facero.
Napoli non ha mai il primo posto, non l'abbiamo provato.
Fue nos salvó, nos. Para eso fue el Dios.
Con Diego iría hasta el fin del mundo, pero con Maradona no daría un paso.
Und das ist grossartig, was man dort für Bilder sieht, wie dazumal noch geshootet worden ist, auf welchen Ecken. Und wie auf dem Maradona losgegangen worden ist, wie man den bearbeitet hat. Das ist natürlich dort in Italien exemplarisch der Kulturkampf vom reichen Norden gegen den ärmliche Süden, also Turin, Mailand gegen Neapel. Und wie er damit umgegangen ist und was er für Goal geschossen hat, aus dem Nichts raus. Und ich meine, sein berühmteste Goal, klar, das ist das, kann man sagen, es gibt zwei berühmte Goal.
Im zwei berühmteste. Spiel, im gleichen Spiel.
Im gleichen Spiel. Das eine mit der Hand.
Looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Look like handball, that. Maradona celebrating and the goal's gonna be given.
Und das andere halt dann sein Solo an der drei Viertel von der englischen Mannschaft vorbei aus der eigenen Platzhälfte raus. Das hat ihn ausgemacht. Er hat so einen faszinierenden Spielstil gehabt. Der Messi ist im Prinzip auf eine Art Inkarnation von Maradona. Also alle, die ihn nicht mehr gesehen haben, spielen, können den Messi anschauen und wissen, was der Maradona war.
Fußball als Fantasie. Wir kommen zum zweiten Spiel von dir, Thomas, und wir dürfen uns nie ein bisschen senken.
Süleymanov auf Rzhajev 1-0.
Das ist etwa 10 Jahre später in Baku, glaube ich, oder?
Das war in Baku, ja.
Wer spielt gegen wer?
Das war WM-Qualifikation, das erste Spiel. Aserbaidschan gegen die Schweiz. Das war das erste Länderspiel von Rolf Ringer. Das ist im Amt. Das erste Spiel auch nach der EM in England, das enttäuschend geendet hat unter Arthur Schorsch. Und dann ist man auf das Baku geflogen. Das hat ganz viele Facetten gehabt, die Reise. Das hat angefangen mit dem Preis. Das waren für zwei Nächte 3'300 Franken.
Wieso war das so teuer gewesen?
Man hat dort einen Chat von einer arabischen Familie gemietet, irgendwie einem arabischen Flugunternehmen. Und vorne rein, also wirklich nicht übertrieben, so fette Foto, so Sitzecken, wie wir das noch nie gesehen haben. Dort sind dann Funktionäre gekommen. Dann ist die zweite Abteilung gekommen, das war Business Class, dort waren Spieler gewesen. Und hinterst ihnen in der sogenannten Holzklasse sind Journalisten gehockt. Also dort, wo normalerweise wahrscheinlich dann Kindermädchen gewesen sind oder irgend so etwas, wenn der Scheich unterwegs war. Und wir haben, da hat sich der damalige Sekretär vom Fußballverband mir auf dem Hinflug mal verschnappt, wir haben gleich viel Zahl pro Person wie die Funktionärin oder die Spieler auch. Mhm. Man hat einfach den Gesamtpreis geteilt durch die Anzahl Teilnehmer. Ja, gegen das kann man eigentlich nicht viel sagen, wenn alle den gleichen Sitzkomfort haben, aber ja, 3.300 Franken sind es jedenfalls gewesen.
Nach einem gut vierstündigen Direktflug von Genf nach Baku kam die Fußballnationalmannschaft heute Nachmittag wohlbehalten an. Sie wurde freundschaftlich empfangen, ohne große Formalitäten, außer dass im Moment kein Spieler mehr seinen Pass besitzt. Sofort ging es weiter ins einzige Luxushotel im Zentrum der Stadt. Hier wird es den Spielern an gar nichts mangeln.
Wir waren dort im gleichen Hotel wie mit der Nationalmannschaft, weil es letztes Mal nur ein gutes Hotel in Baku. Also ist heute natürlich ganz anders. Ich mag mich erinnern, am Abend vor dem Spiel, der Fringer pfeifend läuft durch die Hotelhalle durch und vom Weg zum Training. Und ja, ist ja nur Aserbaidschan, was wollen wir denn da? Und dann kommt dann der Match im Stadion namens Tofik Bakhramov. Die Eltern sagen das vielleicht noch etwas, der Tofik Bakhramov. Das ist eigentlich der berühmteste Linienrichter in der Geschichte des Fußballs, weil er ist der war, der das Goal gegeben hat, das Wembley-Goal, 1966, England gegen Deutschland.
Yes, no, no, the linesman says no. The linesman says no.
Der
Gotti Dienst hat es nach Rücksprache mit dem Tofik Bakhramov gegeben. Auch wenn der Tofik gesagt hätte, der Ball ist nicht drin, dann hätte es den Gotti Dienst nicht gegeben.
Der Ball was behind the line.
Was der Ball behind the line? Yes, der Ball was behind the line. So ein legendärer angeblicher Dialog zwischen denen zwei. Nein, dann war man in dem Stadion, ist klar, die Schweiz, ja, wer ist schon Aserbaidschan, oder? So Strandfußballer hat man die dann so despektierlich bezeichnet. Und dann die Schweiz einen miserablen Match gemacht und einen Penalty über.
Nach der Pause ging Türkilmaz im Strafraum zu Boden. Der polnische Schiedsrichter Wojcik gab Penalty.
Kubilai Türkilmaz, der gerne ein grosses Maul hatte, hat sich gedrückt vor dem Penalty. Der Murat Yakin hat sich dann geopfert und dann geschossen.
Doch diesen verschoss Murat Yakin. Ein schlimmes Debüt für Rolf Fringer.
Und am Schluss verliert die Schweiz 1-0.
Da griffen die Azeri selbst die Initiative. Süleymanov auf Rzhajew 1-0.
Und das war natürlich eine heillose Aufregung und journalistische Entrüstung. Und ich mag mich noch erinnern, mein Kollege Peter Bühler, der mit mir auf dieser Reise war, hat dann einen Kommentar geschrieben in der Sonntagszeitung, weil der nächste Match in Helsinki, Finnland, war. Auf Helsinki bitte mit dem Zug. Also nicht mehr mit dem Luxusflüger. Und dann sind wir dann zurückgeflogen. Wir haben dann uns so eingerichtet, der Peter und ich, dass wir ganz lange in der ersten Klasse vorne gesessen sind, zum Interview machen mit den Funktionären, wie es jetzt weitergeht. Also alles gut gewesen. Und dann ist am Tag nachher kommt die Meldung, Ciri Sforza tritt zurück aus der Nationalmannschaft. Niemand hat das gewusst.
Ciriaco Sforza verabschiedet sich zumindest auf Zeit von der Nationalmannschaft. Es stimmt, ich will in der Nazi eine Pause machen.
Wir haben mit ihm auf dem Hinflug ein langes Interview geführt, weil er steht frisch bei Inter Mailand war. Und wir wollten das, weil wir auch davon ausgegangen sind, ja, die Schweiz gönnt das. Und dann haben wir eine schöne Geschichte nachher mit dem Sforza für den Folgetag. Und er hat also dort nicht den gleichen Tag, dass er jetzt nach dem Match wieder zurücktreten würde. Der Blick hatte das exklusiv gehabt, der Fringer hat nichts gewusst.
Das hat mich sehr überrascht, ich habe von dem gar nichts gewusst. Ich habe es von einem Journalist gehört, ich habe es dann gelesen heute und ich bin einfach sehr überrascht.
Dann habe ich nachher am Ciri angerufen. Dann habe ich gesagt, was ist jetzt da los gewesen? Ja, er hat es niemandem gesagt. Er hat einfach mit seiner Frau telefoniert. Und er hat es knacken gehört in der Telefonleitung. Damals war das ja noch so gewesen. Also ist das noch so angeblich so gewesen. Da habe ich gesagt, Ciri, jetzt willst du mir keinen Bären aufbinden. Mal, das sei so gewesen. Und das ist dann seine Begründung, das Knacken in der Leitung. Darum hat das jemand mitgelassen, können mitgelassen. Also, und darum landet es dann im Blick. Also, ja, abenteuerlicher geht es nicht. Und etwas war noch auf dieser Reise. Man hatte dort eine dreistündige Zeitverschiebung gehabt. Und am Sonntagmorgen haben wir um 5:30 schon wieder auf den Bus, auf den Flughafen. Da haben wir durch die Nacht verschlafen in der Stadt Baku, haben wir eine Polizeieskorte gehabt. Wir sind direkt an den Flüger angefahren worden. Wir hatten einen Plausch, keine Sicherheitskontrolle, nichts. Hat sich dann herausgestellt, die Polizei hat uns mit der Mannschaft verwechselt. Und die Mannschaft hat dann müssen, und der ganze Tross hat dann müssen die Sicherheitskontrolle durchgehen. Also wir haben dann, das darf ich sagen, hinten drin ganz leichte Schadenfreude gehabt, dass sie jetzt das Zeug müssen machen nach ihrer miserablen Leistung am Abend vorher.
Sie haben sich dann qualifiziert oder nicht? 98?
Nein, sie haben sich nicht qualifiziert.
Wenn du jetzt die Reise kurz vor der Jahrtausendwende vergleichst mit einer Reise 20 Jahre später, ist das total anders?
Es ist total anders, weil du bist nicht mehr mit der Mannschaft unterwegs. Also das hat sich eingebürgert gehabt, so in Corona-Zeiten. Und inzwischen ist das Usus, dass die Mannschaft im eigenen Flüger unterwegs ist.
Und hat das auch schaffen, ein bisschen verändert, wenn es eine gewisse grössere Distanz gibt zwischen denen, die schreiben und denen, die shooten?
Das hat das Arbeiten natürlich verändert, weil früher hast du ganz eine andere Nähe gehabt zu den Spielern. Du hast mit dem einen oder anderen hat sich ein Vertrauensverhältnis entwickelt. Man war am Morgen auf dem Flughafen und dann ist man am Gate gestanden oder gehockt und hat einfach noch ein bisschen pläudert miteinander. Also nicht gross ernsthaft, sondern einfach mal ein bisschen entspannt pläudert. Also hat es einfach entspannte Gespräche gegeben. Und heute ist alles komplett abgeschirmt und man versucht zwar immer zu suggerieren Nähe, man will Nähe geben und also der Verband versteht dann Nähe, irgendwelche Inhalte auf Social Media. Aber der Journalist und der Spieler, die haben eine riesige Distanz im Vergleich zu früher.
Kann man sagen, dass das Verhältnis sich ein bisschen professionalisiert hat? Weil früher vielleicht die Nähe ein bisschen gar gross war.
Das kann man so sehen. Ich weiss nicht, ob das, was man früher hatte, die Nähe, ob die zum Schaden vom Fußball oder vom Fußballer war.
Wir wechseln die Ebene. Wir gehen weg von den Länderspielen zum grösstmöglichen Spiel im europäischen Clubfußball. Das Spiel findet statt im Mai 1990.
Cup again. Bayern have been waiting for more than 20 years. United over 30 years.
Wo war das Finale, Thomas? Und bist du dabei gewesen?
Das war der Match in Barcelona, Champions League Final Bayern München gegen Manchester United. Und ich habe dann kurzfristig nur ein Billett bekommen. Und dann hat das sehr lang, nach einem sehr langweiligen Match eigentlich ausgesehen, weil Bayern klar besser war als Manchester United. Manchester haben zwei ganz wichtige Spieler gefehlt. Das Coles und der Keane und der Alex Ferguson hat eine relativ komische Aufstellung gewählt, wo also niemand begriffen hat, außer der. Und die Bayern haben Pfostenschuss gehabt, Lattenschuss gehabt, die haben Chancen gehabt und Manchester hat einfach ein Blech zusammengespielt. Und dann hat dann der Ferguson gleich einmal das Gefühl gehabt, so gegen die Schlussphase, jetzt tue ich mal wieder umstellen, jetzt tue ich mal den Beckham dort hin, wo er hingehört und den Giggs dort hin, wo er hingehört. Ja, und dann fährt es plötzlich an, drehen. Und in der 91. Minute steht immer noch 1-0 für Bayern, kommt Manchester zu einem Corner und das ist jetzt nicht übertrieben, das war vor der Manchester-Kurve, das war ein Jubel, wie ein Orkan, also es war ein riesiger Lärm, wie bei einem Goal, ein paar Sekunden später.
Cleared, Giggs with a shot, Jerry M!
Teddy Sheringham 1-1. Und ich habe Jahre später mal mit dem Ottmar Hitzfeld, der damals mal Trainer war bei Bayern München, über das geredet und er hat dort gespürt, jetzt ist nicht mehr gut. Dann kommt die 93. Minute, wieder Corner, wieder Beckham, wieder ein riesen Jubel, Flanken rein, ein missratener Schuss vom Giggs, Ablenken von Sheringham und der Ole Gunnar Solskjær, Übernahme Babyfaced Assassin, milchgesichtiger Mörder, das war so eine englische Bezeichnung für einen Lenk der Böden ins Goal.
Beckham into Sheringham and Solskjaer has won it!
93. 2-1 für Manchester. Und das ist für den Ottmar Hitzfeld in seiner Karriere, die über 1000 Spiele hatte, die Mutter aller Niederlagen. Ja, und dann ist dann irgendwann einmal, ich weiß nicht mehr was, morgen um 2 war, da bin ich mit einem deutschen Journalist und haben gesagt, komm, jetzt gehen wir mal schnell dran, lass trinken etwas dort. Und dann sind wir also ziemlich angebrannt. Ich weiß nicht, wer Tramblas kennt, das ist so die Hauptstraße in Barcelona. Wir haben 2 Baren gefunden, die offen waren. 2, muss ich das vorstellen. Ich behaupte, die 2 Baren, die haben bis heute nie mehr müssen aufmachen. Die haben das so Geld verdient, das ist unglaublich gewesen. Die haben auch können verlangen, die Preise, wie sie haben wollen. Darum ist mir das auch alles, so die ganzen Umstände von dieser Reise, das Spiel dann sowieso auch. Darum ist das für mich ein ganz wesentliches Spiel. Und ich habe ein paar ganz wenige Akkreditierungen und Eintrittsbillett behalten, so als Erinnerung. Und von dem Spiel, das Billett, habe ich also noch. Das sieht auch aus, wenn es eine Kuh im Mund gehabt hätte, aber das ist egal.
Von diesen 3 Spielen, die wir bis jetzt darüber geschwätzt haben, sind, kann man glaube ich sagen, 95% vom Geschehen absolut langweilig gewesen, oder? Die einzige Aufregung ist passiert ganz am Schluss bei dem Champions League-Final. Ist das vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnis vom Fußball, dass man ganz viel Durchschnittlichkeit und Langweiligkeit muss ertragen, um dann wie belohnt zu werden mit so einem riesigen Gefühlsausbruch, Action, Spannung, die dann irgendwie sich Bahn bricht?
Ja, da hast du gar nicht unrecht. Das sind viele eben auch die Umstände, wo du dich dann daran erinnerst, oder? Also ich könnte jetzt dir nicht mehr jede Aufstellung von diesen Matchen sagen, also das ist, oder Spielzeug oder ich weiß doch nicht was. Ich hätte dir auch einen Match angeben können. Liverpool-Arsenal 1989, das war der letzte Match von der Meisterschaft, das Nachtragsspiel. Liverpool durfte 1-0 verlieren daheim und war immer noch Meister gewesen. Wenn sie 2-0 verlieren, ist Arsenal Meister. Und ich war das erste Mal dort in Anfield gewesen. Mit 30 war das gewesen, knapp 30. Und ich bin total fasziniert von dem Match. Ja, der hat mich schier umgehauen. Ich habe noch nie so etwas erlebt von Intensität und Tempo und ich weiß nicht, was alles. Dramatik ist dann natürlich dazugekommen, dass Arsenal in der letzten Sekunde noch 2-0 schiesst. Und ich habe dann viele, viele Jahre später habe ich mal etwas gesucht aus dem Match, hat mir mal etwas Wunder genommen. Und dann habe ich das mal nachgeschaut. Du kannst mir glauben, mir ist schier das Gesicht eingeschlafen. Es ist so, wenn du das vergleichst mit heute, es war ein anderer Sporttag, aber dort im Moment sensationell attraktiv für mich. Also ja, du hast recht, es gibt viele Sachen rundherum, die einem bleiben.
Komm, wir gehen eins weiter, und zwar zu einem von diesen Spielen, wo es auch vor allem um das gegangen ist, was nachher passiert ist, eines von den erfolgreichsten Spielen in der Schweizer Super-League-Geschichte, würde ich glaube sagen.
Der Einmarsch der Gladiatoren durch die Senftube und dann abtauchen in die Ambiance des ausverkauften St. Jakob Park.
13. Mai 2006, Basel gegen den FC Zürich. Das letzte Spiel um den Titel. Basel würde es unentschieden lange. Zürich hat eine grosse Aufholjagd hinter sich. Basel, klarer Favorit.
Der Meisterball hat begonnen.
Steht dann bis kurz vor Schluss 1-1. Es ist eine riesen Aufregung in dem Stadion. Und dann kommt eben die berühmte 93. Minute.
Es fehlen nur noch wenige Sekunden zum Titel-Hattrick.
Einwurf vom Alain F.
20 Meter zu weit vorne.
Das kann man, wenn man mit dem Christian Gross, der vor ein paar Tagen 70 geworden ist, über das würde ich reden, er würde immer noch als erstes mit dem kommen. Er hat das nicht vergessen, dass das, vielleicht sind es auch nur 10 Meter gewesen, aber gleich. Der Einwurf also nicht ganz dort, wo der Böll raus ist, aber das ist natürlich absolut immer Usus im Fußball.
Noch einmal ein Einwurf für Zürich.
Keita. Zum Stahel Flanke. Und dann kommt der Julian Filipescu anzupreschen. Innenverteidiger und alles andere als ein Torjäger und drückt den Ball über die Linie.
Stahel, der Ball kommt zur Mitte! Da! Das gibt doch gar nicht! Julian Filipescu! Du meine Güte! Unglaublich! Die 93. Minute!
Ja, und dann ist es dann losgegangen und es ist dann schon sehr übel gewesen, was da passiert ist, muss ich also sagen. Und dort ist schon, ja, man ist überhaupt nicht darauf vorbereitet gewesen, von der Sicherheitskräfte her. was da für eine Stimmung ist, wie sich die Stimmung hat können entladen.
Die Dramatik und so dramatisch der Ausgang von dem Spiel ist, so also schändlich sind die Szenen gewesen, die sich nach dem Schlusspfiff noch vor der Pokalübergabe im Basler St. Jakob Park abgespielt haben.
Und da hat es dann also zu einem gröberen Platzsturm geführt und Basler Hooligans haben dann einzelne Attacken auf Zürcher gestartet. Also da ist, also, da hat dann der eine oder der andere müssen einen Hürdenlauf anlegen und Philipp Esko hat dann mal irgendeinen von denen oben runter gemacht. Also da hat dann einfach auch attackiert, hat sich dann also gewehrt und hat dann attackiert und ist dann für das später noch bestraft worden. Aber das ist ihm relativ egal gewesen. Also das sind übelste Szenen gewesen und die für mich fast die schlimmste ist, dass Sven Hotz, wo damals Präsident noch gewesen ist vom FCZ, ist auf der Haupttribüne von einem von hinten gestupft wurde, dass er über den Stuhl runtergefallen ist. Und er hat dann sehr lange unter den Folgen gelitten von dem Sturz und er hat das auch nie wollen, dass man das gross thematisiert. Aber das finde ich, das ist für mich fast, das ist also so beschämend und hinterhältig, was dort passiert ist. Also es war ein ganz trauriger Abend in Basel, muss ich also sagen.
Aber das ist der Anfang vom ganzen neuen Umgang mit Gewaltthematik im Schweizer Stadion, muss man auch sagen, oder?
Das war der Anfang. So etwas hast du ja nicht können, hätte nicht können folgenlos passieren oder folgenlos bleiben. Das ist so. Und jetzt hat dann der Bernhard Häusler als dann designierter Präsident vom FC Basel, oder späterer Präsident vom FC Basel, hat dann dort eine ganz wesentliche Rolle gespielt im Dialog, oder dass dann der Dialog intensiviert worden ist mit dieser Fankurve.
Wie würdest du sagen, hat sich die Gewaltthematik seither verändert im Schweizer Fußball?
Die Gewaltthematik ist nach wie vor da. Sie hat sich mit ein paar wenigen Ausnahmen verlagert vom Stadion außerhalb. Natürlich hast du ein paar Ausbrüche gehabt, jetzt zweimal wie in einem Zürich-Derby. Du hast auch das im Frühling beim GÖP-Halbfinale Winterthur-Servette gehabt, wo zwei Vollidioten das Gefühl hatten, sie müssen die Leuchtragete gegen die Winterthur auf die Tribünen reinrühren. Also du hast nach wie vor eine Gewalt, die ist rum. Sie hat sich einfach verlagert außerhalb der Stadien.
Wir gehen gerade weiter zum nächsten Spiel. Auch dort spielt der FCB eine Rolle.
Ballverlust der Winterthur und dann Alex Frei. Und Streller, Marco Streller, 1:0 für den Favoriten. Die erste Tormöglichkeit. Eiskalt ausgenutzt. Und jetzt 2 gegen den Torhüter. Shaqiri und Frei. Können hier Katz und Maus spielen und das tun sie auch. Und das ist die Entscheidung. Alex Frei mit dem 2:0 in der 89. Minute.
Das ist im April 2012, GÖP-Halbfinale Winterthur gegen Basel. Der FC Winterthur war zum Challenge League, hat vorher IB und St. Gallen rausgerührt. Es war eine riesen Euphorie in der Stadt, eine riesen Vorfreude in dieser Stadt. Ein Halbfinale gegen den grossen FC Basel. Mit dem jungen Sherdan Shaqiri, mit dem jungen Granit Xhaka, mit dem jungen Jan Sommer noch im Goal, mit dem gealterten Marco Streller und Alex Frey und Benny Huckel, wenn ich mich nicht täusche. Es war am Sonntagnachmittag um 2 gewesen. Ich weiss nicht, wie viele Leute in dem Stadion rein waren, die eigentlich nicht hätten dürfen rein, weil es einfach schon völlig überfüllt war. Also, da ist man noch auf irgendwelchen Container oben gestanden, wo also aus Sicherheitsgründen gar niemand hätte dürfen stehen. Man hat damals alles noch bewilligt gewesen. Und der Match ist für mich jetzt einfach so stellvertretend für meine knapp 60 Jahre, wo ich schon auf der Schützenwiese zu Winterthur Matchspiegel schaue. Und das ist halt einer von den grösseren gewesen, wenn nicht der grösste überhaupt. Von der ganzen Atmosphäre her, der FC Basel absolut im Pump und ja, und dann ist Winterthur halt wirklich nicht, ich sag's jetzt mal zurückgehalten, nicht bevorteilt worden vom Schiedsrichter. Alain Bieri, sein Name ist unvergessen in Winterthur seit 7 Matchen, hat also der Jan Sommer hat können den Kuzmanovic umhauen, faulen statt Penalty und Rob für den Sommer hat es einfach faul gegeben und glaub geil für den, gegen den Sommer. Also.
Oh, kein Foulspiel von Jan Sommer, das allerdings ist eine heikle Situation.
Das ist dort schon sehr, sehr emotional zu einem hergegangen und am Schluss hat Winterthur 2-1 verloren.
20 Meter beim Einwurf, Thomas.
Ja, und dann? das nützt dem FC Winterthur nicht.
kann man Fan sein von einem Club und Journalist?
Das kann man sein, wenn man als Journalist über den Club nicht schreibt.
Und da bist du immer konsequent gewesen.
Im Fall des FC Winterthur hat es zwei, drei Ausnahmen gegeben, wo ich Geschichten rundherum gemacht habe. Ich habe dort eine doppelseitige Reportage gemacht vor dem Spiel, um den FC Winterthur zu erklären, mit verschiedenen Leuten geredet. Das, denke ich, das ist zulässig. Ich muss ja sagen, auch wenn ich in Winterthur aufgewachsen bin und als kleiner Bub mit meinem Vater auf die Schützenwiese gegangen bin und mit dem Club mitgelitten habe, wirklich mitgelitten habe als kleiner Bub, hat sich zwischen denen über viele Jahre hat sich das abgekühlt gehabt und ich habe eine grosse Distanz gehabt zum Club, bis ich ihn eigentlich wiederentdeckt habe. Und inzwischen mache ich mir eigentlich einen Spass daraus, zu sagen, ich sei Fan vom FCW. Also ich schreibe aber kein... Nein, man sollte, wenn man Fan ist, sollte man kein Matchbericht schreiben.
Wie ist denn das bei der Nationalmannschaft, die du über die Jahrzehnte begleitet hast? Ist man da auch gar nicht mehr Fan?
Also ich bin nicht Fan von der Nationalmannschaft, dass ich da eine Distanzlosigkeit entwickelt hätte. Also ich bin eher bekannt dafür geworden, die Nationalmannschaft kritisch zu begleiten. Manchmal vielleicht ein bisschen zu kritisch, das kann sein. Mein Ansatz war immer ein kritischer gewesen. Der eine hat das gepasst, der andere hat das nicht gepasst. Also ich bin nicht ein Fan von der Nationalmannschaft. Also ist jetzt nicht so, wenn es an der EM gegen Italien super shootet und 2-0 gewinnen, dass ich tanzend auf der Pressetribüne oben bin. Sondern da ist die nicht mehr für mich in Anspruch geboten in der journalistischen Instanz, also wirklich da.
Auch kein Fuß unter dem Pult?
Kein Fuß unter dem Pult.
Wir kommen zum nächsten Spiel, das ist ein Nazi-Spiel. Schweiz gegen Honduras, 25. Juni 2014.
Shaqiri. La frappe de Shaqiri, super bra!
Magnifique!
Magnifique! Goal! Dermit, allez! Dermit avec Shaqiri qui file dans l'axe, c'est pour lui! Shaqiri face au gardien! Et goal! Et 2-0 pour la Suisse! Le ballon pour Shaqiri!
Warum das Spiel?
Das hat auch mit den Umständen zu tun von dem Spielort. Das war in Manaus, mitten im Amazonas. Da kommt man nur hin, wenn man fliegt oder mit dem Schiff unterwegs ist. Es war völlig ein absurder Spielort. Manaus hatte keinen Club der höchsten Liga. Man hat für die WM einfach dort ein Stadion angepflanzt. Völlig sinnentleert. Aber die Schweiz hat dann halt dort gespielt gegen Honduras. Das war der dritte Gruppenmatch. Das war 5 Tage, nachdem es gegen Frankreich in Salvador de Bahia 5-2 auf den Deckel bekommen haben und ziemlich kritisiert worden sind. Und dann Otmar Hitzfeld, der damalige Nationaltrainer, gezeigt hat im Nachgang, warum er so ein grosser Trainer geworden ist, in dem Umgang mit der Mannschaft, Umgang mit den Journalisten. Er hat am Tag nach dem Match gegen Frankreich beschlossen hatte, er redet nur einer heute, das bin ich und sonst niemand. Und er hat Kommunikation vorgegeben. Das war ganz sick, klar, also einfach, wie er es hätte können. Und dann ist man auf das Mann ausgeflogen. Und der Sherdan Shaqiri hat auch kurz vor dem Abflug noch eine Pressekonferenz gegeben und hat sich darüber beschwert, was man viel zu viel von ihm erwartet, um das Nerven grausam. Und dann fliegen wir auf das Mann aus, 3 Stunden. Von unserem Hotel aus, wenn du auf das Manaus kommst, zum Flieger aussteigst, du läufst in eine Wand rein. Das ist so etwas von Furcht. Es ist einmal schön, das zu erleben, aber 365 Tage im Jahr, ja, weiss ich nicht, ob ich das jetzt wette. Und die Schweiz hat gewusst, diesen Match müssen sie gewinnen, sonst ist sie ausgeschieden. Und der Sherdan Shaqiri läuft dort halt, das war so klassisch für ihn, er läuft dort zur absoluten Höchstform auf. Und schiesst ganz allein die 3 Goal zum 3-0. Und die Schweiz ist dann durch das im Achtelfinal gegen Argentinien ein paar Tage später.
Was aber nicht wirklich weit gegangen ist, kann man glaube ich sagen.
Dort ist es dann nicht mehr weit gegangen, aber die Schweiz hat einen grossartigen Match gemacht, einen heldenhaften Kampf geliefert, das darf man durchaus sagen. Es ist auch entsprechend dann gefeiert worden, nachdem sie zurück war in der Schweiz. Also das war ein Match unter dramatischen Umständen und ja, eigentlich hätte sie das auch Match gewinnen müssen. Blair im Cemeli, der vergisst das ja auch das Leben lang nicht mehr, wie die Chance, die er vergeben hat in der 118. Minute, wo er zuerst am Pfosten köpfelt aus ein paar Metern und nachher der Abpraller noch am Goal vorbeistolpert. Ja, es wäre es 1-1 gewesen, dann hätte es Penalty-Schüsse gegeben. Und die Schweiz hat in diesem Match einmal nicht aufgepasst. Was ist passiert? Lionel Messi ist ab, Pass, Goal 1-0 und verloren. Also das ist, ja... Aber Manaus ist halt wirklich, weil es halt einfach unter normalen Umständen kommst du gar nicht dorthin. Also darum bleibt das auch. Nachher bleibt es natürlich auch wegen dem Auftritt wieder von Shaqiri, also meint der Goal, den er wieder dort geschossen hat, ja, das hätte er einfach eher können.
Wir kommen zum letzten Spiel, Thomas. Es ist nochmal ein Nazi-Spiel und wieder ein erfolgreiches. Von welchem Spiel reden wir?
Das ist in Bukarest, 2021, EM, Achtelfinal gegen den Weltmeister Frankreich.
Und los geht's in diesem Achtelfinal. Schweiz gegen Frankreich.
Und das ist voll diesen Spielen von der Nationalmannschaft, die ich über all die Jahre gesehen habe, und das sind also ein gutes Stück über 300, ist das schon ganz weit oben von den Umständen her. Es war feucht an diesem Abend. In dem Bukarest Spielbeginn, Abend, Ortszeit, Abend am 10. Die Franzosen klarer Favorit. Führen 3-1 nach einer Stunde. Paul Pogba macht das 3-1.
Xhaka dazwischen, Pogba. Das ist einfach nur Weltklasse. Das ist einfach nur Weltklasse gemacht.
Er legt sich Tänzchen an und ich war dann dort als Journalist unter extremem Zeitdruck gewesen, weil ich gleichzeitig auch noch einen Kommentar hätte ich machen sollen, über das Weiterkommen oder Ausscheiden. Ich habe dann schon zwei Versionen vorgeschrieben gehabt, aber das immer wieder laufen müssen anpassen, weil das, also sich das Spiel derart entwickelt hat und verändert hat und dass man das je nachdem hat müssen würdigen, wie die Schweiz ausscheidet oder wie sie weiterkommt. Und dann war klar gewesen, nach dem 3-1, nach einer Stunde, ja, das ist jetzt, da ist jetzt der, wie sagen wir so schön, der Mischgarritl.
Jetzt die Wunde gefallen, Gefühl voll, Flanke!
Das war halt einfach nicht gar Rettler. Und dann hat die Schweiz noch in den letzten Sekunden auf 3-3 ausgeglichen.
Schönes Spiel, Gavranovic! Gavranovic, mach ihn! Ja! Ja! Tor! Gavranovic, 3-3! Ich flippe aus!
Das war auch ein grossartiger Kampf von dieser Mannschaft, wie sie sich dagegen gestemmt hat, gegen die Niederlage. Und was der Granit Xhaka dort für einen Match angelegt hat, das ist also, das ist selten viel besser gewesen, der Nationalmannschaft, wieder als eben Abend. Und dann
die Partie ist fürs erste Mal aus. 94 Minuten um. Es steht 3-3. Was wir nicht mehr für möglich.
Ja, Verlängerung und Redaktionsschluss kommt immer näher und man hockt auf dieser Tribüne oben und schwitzt. Und dann bist du irgendwie, hast du einfach das Gefühl, am Schluss bist du einfach froh, wenn du irgendeinen Text fertig hast. Ob er jetzt gut ist oder nicht. Man weiss eigentlich von Anfang an, es kann gar nicht gut sein, weil der Zeitdruck ist viel zu gross. Also es gibt möglicherweise viele Leser und Hörer, die das Gefühl haben, ja, der kann jetzt ein bisschen am Fußballmatch hocken, da zu Bukarest, lässig, ein bisschen EM oder ich weiss nicht, wo sonst auf dieser Welt. Aber sie vergessen schon die Umstände und die sind halt mit den Redaktionsschlüssen, die wir haben, die unangenehmer sind als früher, sind halt schon sehr speziell. Und darum kann man auch nicht immer den ausgefeilten Text erwarten, anders als bei Bundesratswahlen, die morgen um 8 Uhr anfangen, gell? Gell, du Philipp? Das ist jetzt ein Kompliment. Die Schweiz hatte ein Schwein, also die Franzosen haben dann noch Chancen gehabt, und dann kommt das Penaltyschiessen und dann der allerletzte Schuss.
Ach, Mbappé nimmt Anlauf und Jan Sommer steht da, bereit, den Ball zu krallen.
Kylian Mbappé gegen Jan Sommer. Und wir wissen jetzt alle, wie das ausgegangen ist. Jan Sommer hebt.
Sommer, Mbappé! Sommerheld! 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 Die Schweiz! Wow! Viertelfinale! Ja, ja, oder weggecheckt? Was ist los? Ja, ja! Er zählt! Der Treffer zählt! Die Schweiz steht im Viertelfinale!
Zögert einen Sekundenbruchteil oder vielleicht zwei Sekunden, weil er so die Sicherheit hat, dass er sich nicht zu früh bewegt hat von der Linie weg und kommt dann die Bestätigung über. Und ja, dann ist es nur noch ein riesen Jubel und ist dann auch der Granit Xhaka ist dann natürlich wieder auch zu einer speziellen Einlage bereit gewesen, wo er sich dann muss die Vorschicht kennen. Er hat sich zusammen mit dem Manuel Akanji auf die Idee gekommen, nach dem 0-3 gegen Italien im ersten Gruppenspiel Tablon zu färben. Und das hat dann im deutschsprachigen Teil von der Schweiz den einen oder anderen Ort ein bisschen einen Sturm von der Entrüstung ausgelöst, weil man jetzt plötzlich auf die Idee kam, so etwas zu machen in Corona-Zeiten, und man hat dort noch müssen Coiffeur akkreditieren, dass man überhaupt ins Hotel hat dürfen von der Mannschaft. Also einige Späßli sind dann getrieben worden. Und der Granit hat das dann nicht vergessen nach dem Match, nach dem, wirklich ein paar Minuten nach dem Sieg, im grössten Jubel rein, steht er vor der Kamera an, macht so mit der Hand Schnipp, Schnipp, oder? Und legt den Zeigefinger vor den Maul. Also einfach Ruhe. Mhm. Das ist Granit pur gewesen. Aber eben nochmal, er hat dort einen unfassbar guten Match gemacht. Und dann, ich bin einfach froh gewesen, dass ich den Bericht fertig habe, dass der Kommentar irgendwie fertig war, dank grosser Hilfe von meiner lieben Kollegin im Büro. Vergiss mir auch nicht so Zeugs.
Voilà, Thomas, das sind alle sieben Spiele. Ich würde gerne zum Schluss noch ein paar grosse Fragen kurz beantwortet haben von dir. Wenn du jetzt zurückschaust auf die über 40 Jahre über das Fußball schreiben, was war früher viel besser gewesen als heute?
Nähe zu den Spielern und zu den Trainern.
Was war schlechter gewesen?
Tönt es vielleicht blöd, der Fußball, wenn man es jetzt mit heute vergleicht. Ich meine, das sind andere Sportarten. Das Beispiel, das ich vorher gebracht habe, mit Liverpool gegen Arsenal. Da ist heute wahrscheinlich jeder Super League-Match von einer ganz anderen Intensität. Also, der Fußball als solchen hat sich schon unglaublich entwickelt.
Was war denn die wichtigste Entwicklung gewesen auf dem Weg zu einem besseren Fußball in den letzten vier Jahrzehnten?
Die Athletik. Schau dir die Spieler früher an, du hast es gesagt, mit diesen kurzen Höschen. Das waren die Speiseli im Vergleich zu denen, wenn du die Körper heute anschaust. Schau dir mal einen Manuel Akanji an, wenn der ein Leibli abgezogen hat, was das für ein Athlet ist. Und das sind alle Spieler, die sind heute athletisch extrem parat.
Wann ist ein Spiel grossartig?
Das kann unterschiedlich sein. Das kann sein, wenn es einfach unglaublicher Fußball ist. Das muss aber nicht immer sein, wenn Manchester City gegen Liverpool ist. Es kann eben auch sein, wenn es die von der ganzen Dramaturgie her mitnimmt. Das ist jetzt, gerade letzte Woche ist mir das passiert, bei einem Europacup-Spiel, wo ich dachte, ja, was wollte ich jetzt das schauen? Lass dann einfach den Fernseher laufen. Nebendran leise, wie das viel machen. Und dann plötzlich gehe in den Match rein, wie die vom Kommentar reingenommen. Und dann schaue ich den Match, es war Lars Krotzlaff gegen St. Gallen. Ja, das magst jetzt du magst schmunzeln, aber es war wirklich ein Match mit allen Emotionen, die der Fußball hat. St. Gallen gewinnt am Schluss 3-2, weil der VAR viermal eingegriffen hat. Und ich behaupte jetzt mal, der kroatische Schiedsrichter wird jetzt nicht Ehrenbürger von Breslau. Aber das sind so Matches, die halt einfach von den Emotionen her, von der Dramaturgie her, die grossartig sein können. Ohne dass die den grossen Fußball bieten.
Was willst du noch erleben auf dem Fußballplatz?
Ich habe eigentlich alles erlebt. Das Einzige, was fehlt, ist ein Europameister oder ein WM-Titel von der Schweiz.
Warum ist Fußball wichtig?
Du hast es an dieser EM in Deutschland wieder gesehen, was der Fußball bewirkt, was der für eine Macht hat, für eine Kraft hat, wie der kann Leute zusammenbringen, wie er kann Leute interessieren, die sonst Jahr in, Jahr aus dem Bogen um den Sport machen, die sich daran stören, an dieser Kommerzialisierung, an der Korruption, an Funktionären wie Gianni Infantino. Man kann sich an allem aufhalten, aber das Spiel als solches, das bleibt halt einfach total faszinierend, weil ja, die Unwägbarkeit von dem Spiel, die fasziniert mich.
Danke, Thomas. Was machst du eigentlich jetzt in Zukunft mit Dächelkappe und Stumpen auf der Schützenwiese?
Nein, du weißt, ich tue noch ein bisschen weiterschreiben für den Tagesanzeiger. Ich kann nicht ganz auf meine Expertise verzichten. Sag jetzt mal mit gewissem Selbstlob.
Dann auf Wiederlesen. Danke für die Sendung, Thomas.
Danke dir vielmals.
Das waren sie, die sieben Spiele aus dem Leben von Thomas Schifferle, der über 40 Jahre lang für den Tag über Fußball geschrieben hat und noch ein bisschen weiterschreibt, wie man jetzt gehört hat am Schluss. Die Sendung hat noch ein Fan produziert. Ich heiße Philipp Loser. Wenn ihr den Thomas sonst noch einmal hören wollt, hört die Halbzeit. Die kommt jeden Montag mit dem Gastgeber Florian Rath und wechselnder Besetzung. Wobei ich muss sagen, der Thomas ist eigentlich fast immer dabei. Und wir hören es dann am Montag wieder. Weil das war es mit dieser Woche von Apropos. Die Sendung wird produziert von der Laura Bachmann, Tobi Holz und Sarah Spreiter. Der neue Fan habe ich schon erwähnt. Moderiert wird sie von Miriam Gabatuller und von mir, Philipp Loser. Bis bald. Viel Spass auf dem Fußballplatz oder sonst wo. Ciao zusammen.